Ich habe um die Mannschaft gesprochen. Ich glaube, dass sehr viele Sachen sind unbewusst. Ja, hörst du den Namen Elversberg? Das ist so, sind die Fußballer. Ja, ich war auch selber Fußballer. Und Anfang der Woche habe ich schon gesagt, guck mal die Tore an, guck mal die Szene an. Nicht, dass einer hier einredet, kommt Elversberg. Ja, weil das noch nie, das ist unbewusst, nicht bewusst, bewusst jeder vorbereitet, jeder geht. Aber zum Schluss, das ist nicht Bayern München, ja. Ein bisschen anderes. Und da müssen Sie aufpassen, von mir kriegen Sie das jeden Tag direkt zu dem Gesicht. Ja, und da müssen Sie vorbereitet sein. Basta. Wenn die das tun, so wie wir das auch bei Pokalspielen haben wir oft gezeigt, ja, wir sind fokussiert. Wenn irgendwo hingehen muss, wo die Name ist nicht so groß, ich habe bis jetzt geschafft, auch bei Pokal nicht Blamage hinzubekommen, ja, irgendwelche fünfte Liga oder vierte Liga Mannschaft zu verlieren, weil jeden Tag gehe ich auf die Sache wirklich. Und jetzt habe ich schon angefangen die Woche damit. Die sollen sie einfach fokussiert sein und Stärke zeigen.
Flugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herthaner-Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil-Herthaner, ich grüße euch zum Exil-Herthaner-Podcast, Folge 120. Und heute mit dabei unter anderem ist der Robert in Bonn. Ich grüße dich.
Ich grüße dich zurück, Andi.
Das klingt noch sehr reserviert. Mal gucken, wie es bei Mario ist.
Das haben wir in der Probe besser gemacht. Also ich grüße dich. Grüße gehen raus nach Hessen. Aber Andi, wir sind ja nicht alleine.
Genau.
Das ist vielleicht motivierter, um gleich noch was anzuspielen, anzuteasern.
Ja, Mario, ich grüße dich in Ostwestfalen. Auch schön, dass du dabei bist.
Ja, ich grüße euch beide in Bonn und in Frankfurt. Ja, toll, dass ich wieder dabei sein darf. Und toll, dass wir heute über unsere erfolgreiche Hertha sprechen können.
Das stimmt. 5-1 haben wir nicht so oft. Das Komische ist, ich bin immer noch ein bisschen reserviert, weil mich die erste Halbzeit stört. Aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ich würde gerne anfangen zuerst, zumindest mit einem kleinen Rückblick. Das Spiel gegen Hannover, 2-2 ging es aus. Wir hatten ja zwischendurch keine Folge. Niederlechner und Clemens haben uns in Führung gebracht. Nielsen und Vogelsammer haben dann nachher noch den Ausgleich geschossen. Ich weiß nicht, was von diesem Spiel für euch übrig blieb, aber für mich blieb irgendwie übrig, Hertha kriegt es oftmals oder in zu vielen Spielen in dieser Saison nicht über die Runden eine Führung auch in die zweite Halbzeit zu retten. Witzig, dass ich dieses Thema hier aufgeschrieben habe, weil genau heute in dem Spiel gegen Elversberg haben sie ja gezeigt, dass es doch geht. Habt ihr Gründe, warum Hertha in dieser Saison mit Ausnahme des heutigen Spiels immer so schlechte zweite Halbzeiten gespielt hat?
Boah, also, na, immer kann man ja nicht sagen. Ne? Mario, fang du an.
Oder ja, so also, oft, Entschuldigung, so oft. Nicht immer ist falsch, so oft.
Naja, wir hatten ja auch in der vorletzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass wir am Ende noch eine recht junge Abwehr haben, wo Leistner und Kempe ausgefallen sind. Kempe. Und Entschuldigung. Und dann haben wir natürlich auch heute wieder mit einer komplett neuen Abwehr gespielt. Und wir hatten heute bei Sky bei der Übertragung, haben die auch am Anfang drüber gesprochen, dass wenn man nur die erste Halbzeit wertet, wer Hertha Tabellenführer. Und das ist natürlich am Ende des Tages schon sehr signifikant, dass man dann feststellen muss, dass in der zweiten Halbzeit irgendwas immer wieder passiert. Und ein 2-Tore-Vorsprung scheint immer nicht zu reichen, um tatsächlich dann auch den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Und wenn man sich gerade gegen Hannover die Tore anguckt, die sind dann auch einfach zu einfach. Ne? Also wir haben auch immer wieder mal einen Torwart dabei mit dem Ernst, der dann auch mal sensationell hält. Und nichtdestotrotz reicht das auch nicht, dass am Ende irgendwie immer noch irgendein Stürmer da noch einen Fuß zwischenhält. Wir haben da viel Flipper manchmal im Strafraum, wo keiner wirklich klar klärt. Und heute hatten wir auch ein paar Szenen dabei, die am Ende auch eher glücklich für uns waren. Warum, kann ich nicht sagen. Also insgesamt ist mir aufgefallen bei dem Spiel heute, dass wir Schwierigkeiten hatten, quasi schon mit der Ballannahme, mit dem Erstkontakt, dass der Ball dann manchmal auch zu weit wegsprang. Dann ist uns nicht gelungen, auch im zweiten Anlauf die zweiten Bälle zu gewinnen. Und so kann man wahrscheinlich aus der Struktur heraus nicht vernünftig aufbauen und man hat dann viele Fehlpässe auch noch vorne Und beim Umschaltspiel des Gegners sind wir natürlich dann als Verteidiger immer ein bisschen im Nachteil. Vielleicht liegt es daran, aber für einen richtigen Grund weiß ich nicht. Aber wenn man sich mal insgesamt die zweite Liga anguckt, sind wir ja nicht die Einzigen, die Spiele haben, die überragend sind oder relativ überragend. Und andere Spiele, wo man dann sagt, warum verliert man gegen die denn? Ja, also andere Mannschaften haben es da eh nicht schwer.
Da würde ich direkt mal einhaken, Mario. Genau das ist es. Wir sind keine Übermannschaft. Ich glaube, das hat sich jetzt abgezeichnet. Wir hatten einen verkorksten Saisonstart, viele Neuzugänge mitten in der Saison, eine gestörte Vorbereitung und das merkt man bis heute. Viele Abstimmungen stimmen einfach nicht. War heute auch so ein bisschen, konnte man sehr gut ablesen bei einer sehr gut eingespielten, sehr gut auf sich eingestellten Elversberger Mannschaft, das fehlt uns halt ein Stück weit. Das müssen wir uns in der Saison und vielleicht ja noch bald in der Winterpause erarbeiten. Und der zweite Punkt, es ist eben alles verdammt knapp. Es ist alles extrem eng beieinander, wenn man die Ergebnisse sieht. Das ist unvorhersehbar, das ist mega spannend, auch mega interessant, finde ich. So als Liga, als unter sportlichen Gesichtspunkten. Und man muss wirklich für alles kämpfen und hier und da haben dann halt mal ein paar Körner gefehlt. Stichwort, heute hatte ich ihn ein, und da wäre ich auch nochmal interessiert an eurer Rückmeldung. Das Pal, hatte ich den Eindruck, oder die Mannschaft versucht hat, eine andere Balance zu finden. Gegen Hannover haben sie gerade in der ersten Halbzeit eine unfassbare Intensität an den Tag gelegt, die Mannschaft anscheinend so stark körperlich gefordert hat, dass sie am Ende nicht mehr so richtig den Punch hatte und dann so ein paar einfache Tore hergeschenkt hat. Diesmal hatte ich den Eindruck, ist auch im Anlaufverhalten, in der Intensität nicht nachlässig, aber eben nicht mehr in dieser Top-Intensität und konnten dann am Ende auch nochmal zulegen tatsächlich und waren, so hatte ich den Eindruck, in der zweiten Halbzeit dann tatsächlich körperlich überlegen. Vielleicht ist das auch so ein Prozess, auf den sich Pahl und die Mannschaft noch einstellen müssen. Was kann die leisten? Wie viel Intensität kann die gehen? Wann muss es auch mal Phasen geben, runterzufahren? Das ist vielleicht so mein Eindruck zu diesen Spielen.
Danke. Gut, aber da reden wir ja eigentlich über Kondition, gerade im Hannover-Spiel. Nach 60 Minuten, man hat ja den Eindruck, also entweder will Hertha nicht mehr oder die können nicht mehr. Denn sie haben ja nach den ersten 60 Minuten, die haben ja ein unheimliches Pressing gemacht. Die haben ja vom Einsatz her, das war ja 1+, was sie gemacht haben. Aber das klingt ja eher, als wenn sie dann danach Tribut bezahlt haben dafür für die ersten 60 Minuten und sich das heute ein bisschen besser eingeteilt.
Ja, Stichwort eingeteilt. Also ich weiß nicht, da wird ja viel diskutiert und Kondition. Es ist aber eben auch so eine Frage, wie teile ich mir ein ganzes Spiel ein und im zweiten Schritt dann noch eine Saison oder jetzt gerade die Pokalwoche, ja. Und das ist echt was man rausfinden muss. Also ich würde da nicht sofort reingehen von wegen, die haben die Kondition nicht, sondern einfach die Intensität, die sie gerade gegen Hannover die ersten 45, du sagst 60 Minuten gezeigt hat, die hat einfach so viel Kraft gekostet, dass selbst ein konditionell starkes Team ist, ohne zu sagen, dass es gar keine Probleme ist, aber selbst ein konditionell starkes Team führt das an seine Grenzen und vielleicht versucht man jetzt ein bisschen, gerade mit Blick auf die englische Woche, ein bisschen anderes Intensitätsverhalten auszuprobieren. Heute schien mir das gut, sehr gut geklappt zu haben, gerade im Vergleich zum Hannover-Spiel.
Mhm. Ja, also ich denke, da ist was Wahres dran. Also man hat also in der ersten Halbzeit in Hannover eigentlich, ich weiß nicht, ob die Hannoveraner in der ersten Halbzeit auch mal aufs Tor geschossen hatten. Also da war Hertha so überlegen und die 2-0 war auch mehr als verdient. Und wenn es in dieser Intensität weitergegangen wäre, hätte Hannover wahrscheinlich auch keinen Torschuss gehabt. Aber irgendwie ist dann, ja, ab der 60. Minute, wenn man so sieht, dann ja irgendwas in der Mannschaft passiert, ob das nun kräftemäßig war oder ob vielleicht an der Auswechslung irgendwas lag. Aber in der Tat hat Hertha in der zweiten Halbzeit, also da war sie zumindest nicht die bessere Mannschaft, vielleicht so ja die schlechtere. Und sie konnten einfach ihr Spiel quasi am Ende des Tages über die 90 Minuten nicht zeigen. Und die erste Halbzeit fand ich bärenstark. Also das war für mich die beste Halbzeit in der Saison.
Ich habe oft gelesen und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie meine Meinung dazu ist, aber vielleicht könnt ihr mich da ja aufschlauen, dieses berühmte In-Game-Coaching, also Neudeutsch für wie reagiert eigentlich ein Trainer und ein Trainerteam im Spiel auf darauf, wie das Spiel läuft und wie schnell kann man reagieren. Ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht das einzige Beispiel, was ich habe, was jetzt augenfällig war. Ich fand, Tabakovic hatte heute nicht seinen besten Tag, bemüht, aber mehr oder weniger sein Gegenspieler hatte dem eigentlich fest im Griff. Und ich glaube, er ist irgendwann so gegen der 60. Minute ausgetauscht worden. Das war meines Erachtens überfällig. Im letzten Spiel gegen Hannover ist er fast bis zum Schluss, glaube ich, geblieben. Und da hatte ich den Eindruck, es war gut, ihn runterzunehmen und es war besser, ihn früher runterzunehmen. Ist das aber nicht ein bisschen auch eine Kritik am Trainer?
So empfinde ich es nämlich. Und das finde ich unangebracht tatsächlich. Das ist so, für mich schwingt, das ist in meiner Wahrnehmung als Dardai-Sympathisant immer so eine, so was aus dem Hut gezaubertes, so was Schwammiges. Ja, In-Game-Coaching, da muss man Systeme ändern und. Wo haben uns denn diese Systemtrainer hingebracht? Ja, in die zweite Liga. Ja, Grüße an Sandro Schwarz, der spektakulären Fußball spielen wollte. Ich muss ehrlich sagen, das will ich nicht mehr hören. Das finde ich wirklich unsachgemäß und ja fast schon anmaßend dem Paul gegenüber, der aus meiner Sicht eine sehr solide Arbeit leistet. Heute, wie du es ja selbst sagst, den Tabakovic auch ausgewechselt hat gegen einen dann vollkommen wirkungslosen Previak. Und zweitens möchte ich nochmal eine Lanze für Tabakovic brechen. Er war nämlich an den ersten zwei Toren ganz entscheidend beteiligt, war mitten im Getümmel drin, die Abwehr hat sich voll auf ihn konzentriert, er hat Gegenspieler gebunden, er hat Gegenspieler irritiert und so sind die beiden durchaus glücklichen Tore ja für Hertha, die ersten beiden gefallen. Aus meiner Sicht keine schlechte Leistung von Tabakovic und in einigen Szenen von entscheidender Qualität. Deswegen, ich sehe das gar nicht so kritisch. Ja? Und heute hat vielleicht auch mit Blick auf das Hamburg-Spiel ja durch sehr frühe Auswechslungen hat Paul zumindest das Spiel nicht verschlechtert, sondern stabilisiert. Also für die heutige Analyse darf man ihm vielleicht auch ein kleines Bienchen im Fach In-Game-Coaching geben. Du siehst, ich bin da etwas aufgewühlt.
Mario, von dir noch was?
Ja, also ich denke auch, er ist der Mannschaft dienlich und er ackert da tatsächlich und ist ja auch immer, wenn man jetzt das Spielsystem anguckt, auch immer der erste Anspielpartner, wenn es länger um lange Bälle geht. Er hat doch häufig Pech, dass halt viele die Schubse und die Halte und die Zerre an ihm dann auch mal nicht gepfiffen wird, wo er sich doch manchmal dann echauffiert. Er ist aber doch immer sehr geduldig. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, heute, ja, er hätte doch das 2-0 von Niederlechner, wenn er ein bisschen mehr Glück, stand auch richtig, dann hätte er den vielleicht auch noch machen können. Aber ja, das ist immer schwierig, denn wenn man jetzt so ein Spiel in Gänze betrachtet, den einen oder anderen jetzt so besonders hervorzuheben. Ich denke, die Mannschaft hat dann am Ende des Tages dann doch gut zusammengespielt. Ich würde auch sagen, dass, wenn man sich jetzt auf einzelne Personen konzentriert, dass der Sherhand also da auch eine riesen Chance hatte, also die Chance genutzt hat, die er hatte, jetzt von Anfang an zu spielen. Und ich hatte eigentlich, wenn ich mir überlege, jetzt im Sturm noch auswechseln sollte, dann würde ich auch sagen, Tabakovic ist dann schon wohl ein Stück weit gesetzt, weil er am Ende des Tages, und das sieht man auch an seiner Torbilanz, wenn er dann halt auch mal einen Lauf hat, dann trifft er halt meistens doppelt, wenn nicht so ja dreifach. Und dass der Niederlechner heute 3 Buden macht, also das ist, glaube ich, auch tatsächlich, er hat jetzt in 3 Spielen in Folge getroffen, also für ihn als Stürmer natürlich auch sehr hilfreich und ja, glaube ich, gewinnt man ihm natürlich auch vom Herzen. Und wenn der Trainer dann die Möglichkeit hat, von 4 guten Stürmern dann 2 aufzustellen, dann hat auch am Ende die Qual der Wahl. Und ich würde es auch, bin da eher ein bisschen bei Robert, also dass ich nicht sagen würde, dass er irgendwie schlecht gespielt hat. Und in der Alternative, zu wem denn? Previak, wie gesagt, er kam auch, er hatte dann so eine Halbchance, aber mehr war dann jetzt auch nicht.
Ich würde trotzdem, also zumindest, also die Nachfrage, ob die Coaches in den Spielen nicht auch zumindest beigetragen haben dazu, dass das bei Hertha oftmals in der zweiten Halbzeit nicht lief, finde ich jetzt per se erstmal keinen Königsmord. Die Frage ist doch, kann man es begründen und kann man es gegebenenfalls auch mit guten Argumenten sozusagen dementieren oder sagen, nee, das ist eigentlich unberechtigt. Also zumindest im Spiel gegen Hannover, ein Bucher Lakes zum Beispiel, hatte ich den Eindruck, war körperlich diesem Spiel nicht gewachsen. Der war zu wenig eingestellt auf zweite Liga und auf körperlich gegenhalten. Der spielt schön, aber das ist für mich niemand, der im Moment, wenn es vor allem auf körperlich gegenhalten, der richtige Mann war. Also da kann ich schon mal nachfragen, war das gut, den mit reinzunehmen, wie es meines Erachtens gegen Hannover war. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Und Karbovnik heute zum Beispiel, als der reinkam in der zweiten Halbzeit, hat zum Beispiel recht, ich will jetzt nicht sagen körperlos, aber hat schön gespielt, ist nicht körperlich so angegangen worden. Heute hat das zum Beispiel bei dem ganz gut funktioniert. Also ich würde es jetzt nicht ganz von der Hand weisen wollen, dass man zumindest mal nachfragen kann, ob man richtig einwechselt.
Ja, bei wen willst du denn einwechseln? Du kannst doch nur die Spieler einwechseln, die du hast. Und da hat man bei einigen auch Neuverpflichtungen vielleicht nicht das bekommen, was man sich von einigen erhofft hat. Also wir haben natürlich mehrere Volltreffer dabei, aber wir haben auch ein paar Leute dabei, die entweder von vornherein nicht gezündet haben oder wo sich jetzt im Laufe der Saison zeigt, dass sie doch in vielen Aspekten des Spiels Nachholbedarf haben. Khabrovnik ist einer davon, der heute gegen, man hat wirklich gemerkt, wie Elversberg dann auch körperlich abgebaut hat, waren Riesenräume da, die er super bespielt hat, aber er war eben auch noch frisch, aber sonst ist er rausrotiert gegen einen Seefaug, der heute, sage ich mal, defensiv überragend, aber offensiv haarsträubend gespielt hat, phasenweise. Na doch, er hat unglaublich viele tolle Balleroberungen gehabt, aber Fehlpässe.
Ja, aber er war offensiv gut und defensiv schwierig.
Ja, achso, dann habe ich das, sprachlich verwechselt. Und der Buchalak ist natürlich, der war sicherlich als ein Führungsspieler geholt worden. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch so wie über ihn gesprochen wird, als ganz Fußballer, starker Spieler, als Ergänzung zu den vielleicht eher defensiv orientierten anderen Leuten, die wir da haben. Und der Bilal auch gewogen und bisher für zu leicht befunden. Also da muss ich wirklich nochmal ganz stark die Lanze für Pal brechen. Der kann sich die Leute ja nicht schnitzen und muss die Leute in der Form coachen und mit denen arbeiten, die er hat. Und aus meiner Sicht sehe ich da keinen fundamentalen Fehler. Er schmeißt immer mal wieder Leute rein. Es gibt Wechsel, auch leistungsmäßig begründete Wechsel oder Leute, die sich im Training aufdrängen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Situation heute mit Scherhand so war, dass man ihm da auch mal eine Chance geben wollte, die er zumindest teilweise genutzt hat, zumindest im offensiven Bereich. Und auch an anderen Stellen merkt man das schon. Und das ist eine unfertige Mannschaft. Ich glaube, wir müssen uns selbst zurückhalten, auch wenn es schwerfällt, gerade wenn man diese späten Ausgleichstore kassiert und wirklich den Blick auf den Prozess haben. Und der grobe Trend, trotz der drei Unentschieden, die wir jetzt hatten, der grobe Trend stimmt für mich. Wirklich. Also das ist ganz interessant. Ich gucke immer mal die Pressekonferenzen der gegnerischen Mannschaften davor. Also guckt mal die Pressekonferenz von Elversberg. Das ist ja so süß. Man möchte die einfach knuddeln. Also die sind ja so kuschelig. Aber schön, was der Trainer gesagt hat. Er hat gesagt, man hat das Gefühl, Hertha wird jede Woche ein bisschen besser. Und das Gefühl habe ich tatsächlich auch als Ganzes. Immer mal wieder mit einzelnen Ausschlägen von unten. Aber wenn man das Gesamtbild zeichnet, dann nehme ich da auch eine nicht so schnelle, aber eine langsame, stetige Fortentwicklung war. Und ich glaube, wir können uns noch auf ein paar sehr schöne Momente freuen, Hertha.
Ja, wenn man heute die erste Halbzeit sieht, da gab es eine Menge Momente, wo ich dachte, also im Moment wären wir gerade nicht besser. Aber vielleicht bin ich jetzt auch zu negativ, das weiß ich nicht. Ganz kurz, um dieses Spiel in Hannover abzuschließen. Trotz allem war das gefühlt vorher, hätte ich gesagt, einen Punkt aus Hannover mitzunehmen, ist super. Nach dem Spiel war ich extrem enttäuscht, weil ich den Eindruck habe, sie haben eigentlich zwei Punkte verschenkt. Sind wir uns da in etwa einig?
Absolut.
Aber nur vom Gefühl her. Und das, da plädiere ich halt dagegen, dass nicht nur, ich meine, ich war natürlich auch frustriert und genervt und traurig. Aber ich habe dann wirklich nochmal, ich glaube, wir hatten ja auch nochmal im Vorfeld telefoniert und mich auch selbst so ein bisschen zurückgenommen und mich zurückerinnert eben auch an die Auftaktfolge, die wir gemacht haben bei mir hier zu Hause, wo ich eben auch gesagt habe, haben wir ja nochmal einen Blick zurückgeworfen, wie viel sich einfach geändert hat, wie schwierig die Aufgabe ist, vor der Hertha steht. Und jetzt gerade mit dem 5-1 im Rücken sage ich, die Zwischenbilanz ist gut. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja, und der Trend zuletzt, wie viele Spiele haben wir jetzt in Folge nicht mehr verloren? Das sind jetzt schon 5 oder 6, auch wenn die Hälfte davon unentschieden waren, aber das ist nicht schlecht. Ja? Also das ist eigentlich ein guter Trend.
Gut, dann lasst uns doch mal zu dem Spiel heute kommen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil gerade der Anfang, der war ja teufelswild Und das war eigentlich aus Hertha-Sicht nichts Gutes. Ich kann ja mal ganz kurz die Tore insgesamt nennen. 1-0 durch Gechter in der 13., dann der schnelle Ausgleichstreffer durch Jakobsen in der 15., dann 2-1 durch Niederlechner, 3-1 durch Niederlechner und das 4-1 durch Niederlechner in der 24., 61. und 67. Und nachher nochmal auch ein richtig schönes Tor übrigens durch Kenny zum 5-1 in der 71. Da war dann später spätestens die Messe gelesen. Wenn ich mir mal insgesamt aber dieses Spiel angucke, nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern vor allem am Anfang der ersten Halbzeit. Es ist fast witzig, also wir hatten zwei Umstellungen, Gechter und Scherhan kam für Leistner, der war ja verletzt, und für Winkler. Wir haben ja geschwommen da hinten am Anfang, wenn die Elversberger mit 2-0, 3-0 in Führung gegangen wären. Das eine Tor ist ja wegen Handspiel nicht gegeben worden. Das hätte ein ganz anderes Spiel werden können. Hat Hertha Elversberg unterschätzt?
Nee, finde ich nicht. Aber wir hatten auch wieder einen neuen Mann drin hinten. Ne? Mhm. Also die erste Aktion von Linus, auch wenn er sich dann stark stabilisiert und am Ende richtig gesteigert hat, da kommt der Ball rein und er versucht, ihn mit der Hacke zu klären. Das wäre einem Leistner nicht passiert. Der hätte das Ding über das Stadiondach gehuft. Ja, und aus der Szene, aus dieser ganz schlechten Abwehr aus der Hacke entsteht dieser Abpraller, den der Elversberger dann anscheinend mit der Hand annimmt. Ich habe das nicht so genau gesehen, aber es wurde zumindest so entschieden und den Ball dann reinjagt. Neuer Mann, wie halt 18, 19 Jahre, aus einer Krankheit zurückgekommen. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal, ich glaube, er hat kurz gespielt gegen Hannover im Mittelfeld, kann das sein, oder ich weiß es nicht. Aber jetzt nicht kein Spieler, der absolut heiß und eingespielt ist. In dieser Situation absolut menschlich. Und den Rest, dann fängst du an zu flattern. Und dass die Elversberger eine gut eingespielte Mannschaft haben, was, wie gesagt, für mich heute der deutlichste Unterschied war, ist halt die Laufwege. Ja, das eine war natürlich unmotivierte Fehlpässe durch Sefaug, aber eben auch viele Fehlpässe, wo du sagst, die müssen eigentlich ankommen. Aber da merkt man richtig, die Abstimmung ist einfach noch nicht da. Und das war bei den Elversberger der Unterschied. Und weil es eben so eng ist, macht die auch so eine Mannschaft, die unterm Strich, daran bleibe ich, nicht die Qualität von Hertha hat, doch das Leben schwer. Deshalb, das gehört mit zur zweiten Liga und zur Situation, die Hertha einfach hat. Deswegen Glück gehabt. Da muss man ganz klar sagen, da haben wir heute, hatten wir das Spielglück, das uns vielleicht in den letzten drei Unentschieden hier und da mal ein bisschen gefehlt hat. Heute hat der Fußballgott sehr milde auf unsere Helder, auf unsere Hertha herabgelächelt. Das muss man schon sagen, ja.
Absolut, absolut. Also kann man nichts hinzufügen. Und wenn man tatsächlich sieht, die Tore in der zweiten Halbzeit, das waren jeweils die ersten Schüsse. Also mit dem ersten Schuss, das 3-1, dann kommt der zweite Schuss, das 4-1, der dritte Schuss, das 5-1, jeder Schuss ein Treffer. Und hinten raus, klar, hätte man rein theoretisch vielleicht noch ein Sechstes machen können. Aber ich denke auch, so ist das Ergebnis an sich schon, also in Betracht der Leistung, die Elversberg ja war doch in der ersten Halbzeit, ihr zeigt da sicherlich zwei Tore auch zu hoch ausgefallen.
Ich finde, ihr seid sehr gnädig. Also ich bin gedanklich noch in der ersten Halbzeit. Und was mir auffällt, wir könnten übrigens gleich mal dazu kommen, ob das überhaupt ein Handspiel war oder nicht. Ja, wir machen in der 13. Minute das Tor durch Gechter, durch einen Abstauber. Dann sehen wir ziemlich schlecht aus in der 15., wie Jakobs das aufs Tor drischt. Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob Ernst den noch hätte haben können oder ob der zu verdeckt war. Dann das 2-1 durch Niederlechner. Wir sind nachher in die Halbzeit gegangen nach 45 Minuten und ich hatte den Eindruck, wir können glücklich sein, dass wir hier überhaupt führen, weil die spielerisch reifere Mannschaft war Elversberg und wir haben, ich glaube, die ersten 30 Minuten spielerisch mehr oder weniger gar nichts hinbekommen. Und dass wir die Tore gemacht haben, also für mich war es schmeichelhaft, wenn Elversberg mit einer Führung in die Halbzeit gegangen wäre, vor allem gerade anhand der starken ersten Halbzeit. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen. Also ich bin mir nicht sicher, ob uns die zweite Halbzeit nicht doch etwas sanfter macht und geduldiger und freundlicher zu Hertha. Denn wenn man streng ist, dann muss man sagen, die erste Halbzeit war schlecht. Ich fand das spielerisch teilweise erschreckend, was wir da geboten haben. So, jetzt habe ich aber mal reingehauen.
Ja gut, jetzt kann man ja mit so einer Fußballfloskel kommen. Ja, man ist immer so gut, wie der Gegner zulässt.
Und das ist eine Floskel, ja.
Ja, da bin ich aber ein Stück weit bei Robert. Und da muss man ehrlich sagen, die Elversberger sind als die zweitbeste Auswärtsmannschaft hier angereist. Und die haben also auch überragend gespielt auswärts, haben auch viele Tore geschossen. Und man sieht einfach, dass die Mannschaft auch eingespielt ist. Also es gab sehr einfache Spielsituationen oder die haben einfach Fußball gespielt. Und mit dem war Hertha zum Teil auch überfordert. Man kann am Ende des Tages auch von Glück reden, dass sie am Ende vielleicht die eine oder andere Aktion nicht wirklich zu Ende geführt haben. Und wenn man jetzt mal das 1-0 sieht, wo man auch wirklich streiten kann, ob der den Ball irgendwie noch mit der Hand berührt. Ich meine, Fakt ist jetzt, Hand ist denn Hand. Man kann aber am Ende des Tages sagen, man hat auch Glück, dass da im Nachgang die ja vermeintliche gezogene Elfmeter dann nicht gepfiffen wurde und im Gegenzug quasi dann der vermeintliche Hand für Hertha nicht, wo der Spieler ausrutscht und sich abstützt und den Ball da rankriegt. Da gibt es sicherlich auch Schiedsrichter, die eine wie die andere Szene vielleicht auch dann entschieden hätte zum Elfmeter. Aber wenn man jetzt davon die ersten 10 Minuten ausgeht, dann hätten die auch 2-0, 3-0 führen können. Und von daher denke ich schon, haben wir gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt und sollten uns vielleicht auch ein Stück weit daran messen. Und da sind wir, bin ich tatsächlich bei Robert wieder, wir sind uns immer so einig, Robert, das ist ja auch nicht unglaublich. Aber wir sind halt kein Spitzenteam und wir müssen uns ein Stück weit tatsächlich auch daran orientieren. Und wir haben uns dann irgendwie da reingebissen in die Partie und haben dann vermeintlich glücklich dann auch 2-1 zur Halbzeit geführt. Und da muss man auch tatsächlich sagen, die in der zweiten Halbzeit, klar, mit dem ersten Schuss, dann der 3-1, dann war der Zahn gezogen. Und dann muss man auch sagen, da kam von Elversberg in der zweiten Halbzeit auch nichts. Ich kann mich nicht an eine wirklich klare Torchance noch erinnern. Von daher denke ich, ist das in der zweiten Halbzeit ein gewonnenes Spiel mal anders als sonst. Sonst haben wir in der ersten Halbzeit immer die Partien gut aussehen lassen und jetzt haben wir es in der zweiten Halbzeit mal gezogen.
Du hast eben noch das vermeintliche oder eventuell Foul von Clemens an Wanner erwähnt. Ja. Waren denn das für dich, war das korrekt, wie der Schiedsrichter entschieden hat? Also ich hatte bei dem ersten Tor, was nicht gegeben wurde, schon live gedacht, oh, der ging an die Hand. In der Wiederholung und aus der Perspektive, die sie dann gebracht haben, habe ich es nicht gesehen, aber im Original war ich mir schon recht sicher, das muss er abpfeifen, weil das Handspiel war, ohne dass ich in der Wiederholung eine bessere Einstellung gesehen habe. Und bei dem mutmaßlichen Foul von Clemens war es auch wieder so, es gab eine Einstellung, wo man sieht, dass er eigentlich den Fuß doch ein Stück vor Wanner platziert. Und ja, jetzt kann man sich dann drüber streiten, ob er den dann haben will oder nicht. Also ich glaube, da hat man schon einen Tick Glück. Ich glaube, da gibt es genug Schiedsrichter, die geben dann einen Elfmeter für.
Ja, das meinte ich ja. Aber da bin ich immer noch bei Christian Streich, der irgendwo jemand, ich glaube, ich habe es hier auch schon mal zitiert, der gesagt hat, also ein Foul ist, wenn man foult und nicht, wenn eine Berührung vorliegt. Und man sah in dem Fall ganz klar, der Herr Thaner hat keine proaktive Aktion zum Spieler. Der Fuß steht einfach und der fädelt ein. Und so viel darf man ja den Schiedsrichtern heute auch schon zumuten, dass sie sich so eine Sache im Zweifelsfall, wenn sie sich den Nieder nochmal angucken, auch sagen, also da war ja keine aktive Aktion, dass er irgendwie den Spieler faulen wollte, sondern der hat den, also hat auch Bein nicht stehen lassen, sondern das war eine relativ enge Kiste. Und man sah ganz klar auch vom Spieler von, was war das, Brunner war das, dass der schon vorher abhebt. Und das hat man auch in der Echtzeit schon gesehen. Und für mich war schon klar, dass der im Zweifelsfall so eine gelbe Karte kriegt für Schwalbe. Und von daher bin ich aber trotzdem bei dir. Es gibt sicher Schiedsrichter, die am Zweifelsfall dann wieder sagen, da lag keine Berührung vor. Also wenn es das dann mal ein Kriterium ist, und dann müsste man eigentlich in jeder Halbzeit irgendwie 20 Elfmeter haben. Wenn man sieht, was bei Ecken gezogen und gekratzt wird und auch bei Freistößen, und dann ist so ein Berühren im Strafraum dann am Fuß irgendwie mit so minimalsten Bewegung, wird dann immer gleich gesagt, ist ein Foul. Auch der Moderator bei Sky, der sprach dann auch, ja, 8 von 10 Schiedsrichter hätten den als Elfmeter gepfiffen. Also weiß ich nicht, sehe ich nicht so. Aber so sind halt auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen.
Wobei ich fand, dann hat er auch so gesehen irgendwie seine Linie auch durchgezogen bei dem nicht gegebenen Elfmeter für Hertha BSC, wo ja auch der Elversberger quasi im Fallen sich versucht abzustützen und auch noch mit dem, ja, der Ball gegen die Hand kommt, fand ich dann eigentlich nur in Ordnung, dass er dann konsequenterweise beide Elfmeter nicht gibt. Ich fand's okay.
Also am Schiedsrichter hat es definitiv nicht gelegen. Ich hatte den Eindruck, dieser nicht gegebene Elfmeter für Hertha bei der Handsituation war eher eine Konzessionsentscheidung tatsächlich, weil der war deutlich, so wie wir im Moment Elfmeter, Handelfmeter erleben, deutlich näher am Elfmeter als die Aktion, die vermeintliche Foulaktion. die aus meiner Sicht auch deutlich näher an einer gelben Karte für Schwalbe war als am Elfmeter. Also die Handsituation, ich glaube, vor ein paar Wochen wurde deutlich weniger eindeutige Situation gegen uns gepfiffen. Das ist immer so eine Sache, aber unterm Strich aus meiner Sicht die Schiedsrichterleistung kein Faktor. Also wenn man das sich bei dem einen oder anderen etwas benachteiligt fühle, dann hat sich sicherlich wieder ausgeglichen. Zu der Handsituation auch nochmal. Mein Gefühl war tatsächlich eher kein Hand, auch nach den sowohl initial als auch nach den Wiederholungen, aber der Schiri hat es ja nochmal angezeigt, die magische Grenze ist ja denn die Schulter, wo denn das kurze Hemd endet, was dann schwer zu sehen war, weil die alle lange Unterwäsche noch trugen, aber der Schiri hat halt zumindest in einer Einstellung, in der Fernseheinstellung, die ich hatte, war es zu sehen, dass der Schiedsrichter dem Angreifer von Elversberg gezeigt hat, das war unterhalb dieser magischen Grenze des kurzen Trikots und damit ein Handspiel, und der hat auch gar nicht mehr groß protestiert oder gar diskutiert. Gut, das sollte man nicht zum Maßstab machen, vielleicht war es einfach ein fairer Spieler, aber ich denke, dass ich, sagen wir mal, eine 50-50-Entscheidung, wenn das gezählt hätte, hätte man es auch nicht beschweren können.
Es war dann Halbzeit und ich muss sagen, ich war nach wie vor extrem glücklich, dass wir wirklich mit einem 2-1 in die Pause gingen, weil, naja, wir haben es ja schon gesagt, das hätte ganz anders laufen können. Ich war dann sehr erstaunt, wir haben ja eben drüber schon gesprochen, was kann Trainer machen oder sollte er reagieren. Das kann man ja nicht nur agieren durch eine Auswechslung, sondern auch eben durch Umstellung. Und es kam dann zur zweiten Halbzeit, ich muss sagen, zu meiner Überraschung, Khabovnik für Kempf. Denn ich hätte jetzt gedacht, naja, der Deo, der hat dermaßen haarsträubende Fehler nach hinten gemacht, der wird den wahrscheinlich rausnehmen. Ich hätte jetzt mal vermutet, dass 95% aller Fans gesagt hätten, nimm Deo raus, das ist zu riskant, was der da hinten macht. So gut er ja auch Balleroberungen nach vorne hatte, aber nach hinten, das war ja, da wurde einem ja Angst und Bange. Ich weiß nicht, ob ihr das rausbekommen habt, war Kempf verletzt? Denn ich finde, er hat jetzt nicht schlecht gespielt. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass er verletzt war. Oder habt ihr das anders gesehen?
Schonung? Es könnte auch noch Schonung sein. Man hat ja schon. Ich will es nicht ausschließen. Ich denke mal, die Leistner-Entscheidung war sicherlich auch zum Teil, wenn jetzt keine englische Woche gewesen wäre, das klang so ein bisschen bei Paul durch, denn wäre ich mir ziemlich sicher, dass er gespielt hätte, aber es ist englische Woche mit einem wichtigen Spiel am Mittwoch und das mag eine Rolle gespielt haben, aber das ist eine Spekulation. Meine Befürchtung ist auch, dass vielleicht eine leichte Verletzung vorliegt, nichts Ernstes, aber dass man sagt, da riskieren wir nichts, da nehmen wir noch einen rein, gerade im Innenverteidigerbereich haben wir ja wirklich Alternativen, die sich auch schon bewährt haben, wie man dann ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen hat, und ich denke mal, das war vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, zu sagen, nee, hab hier ein leichtes Zwicken oder ein Unwohlsein, komm, dann lass es mal. Und dann natürlich der beste In-Game-Coaching-Move von Paul, um mal es positiv zu framen, Seefaug so weit wie möglich weg vom eigenen Tor zu stellen, dass er gar nicht in Versuchung kommt, Rückpässe oder Pässe zum Torhüter zu machen, sondern etwas weiter weg. Und da hat er ja auch dann wieder seine guten Balleroberungsszenen und keine katastrophalen Fehlpässe mehr, und das hat dem Spiel sicherlich auch geholfen.
War das denn so? Jetzt muss ich nochmal ganz doof fragen. Also durch Marton Dardai ist ja von der Sechser in die Innenverteidigung gegangen, weil ja Kempf rausgegangen ist. Dann ist Khabovnik ins zentrale defensive Mittelfeld gegangen, aber war dann Deo nicht
nur
weiter
die ersten
hinten
Minuten?
Links?
Nee. Ich hatte das auch erwartet, ja. Und dachte und war ganz bass erstaunt, hatte auch die Auswechslung von Deo erwartet und war ganz bass erstaunt, ihn dann auf dem Feld zu sehen, und dann dachte ich, Khabovnik im Mittelfeld. Also wenn überhaupt, hat er das nur 2-3 Minuten gespielt und hat sich sehr, sehr, sehr schnell hinten links orientiert und hat da auch durchgespielt. Also fast 95% der zweiten Halbzeit hat Khabovnik auf linker Verteidigerposition gespielt, würde ich sagen. Oder Mario, hast du es anders wahrgenommen?
Absolut so, habe ich ja genauso wahrgenommen. Also ich dachte auch erst, natürlich klar, selbstverständlich, wie der sich warm gemacht hat, dass er den Seefolk runternimmt. Also nachdem er ja nun kurz vor der Pause nochmal so einen tödlichen Pass gespielt hat, wenn man das so will, dem Gegner direkt in die Füße. Also das hätte ein Stürmer nicht besser machen können. Und von daher dachte ich, ja, der wechselt ihn aus. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber ich war dann doch überrascht, dass er erstmal da weiterspielt auf der Position. Aber dann in der Tat, war dann nach, ich weiß nicht, 5-6 Minuten, haben die dann tatsächlich schon getauscht, und dann hat er im Mittelfeld gespielt. Wobei der am Ende auch, also mir hat er gut gefallen als Verteidiger, sehr offensiv. Und der ist auch zweimal dann komplett über das ganze Mittelfeld bis zum Strafraum durchgelaufen, hat einmal den kurzen Pass, der dann an Previak leider nicht zum Ergebnis führte, aber der war eine Bereicherung und hat die Seite dann nochmal stark gemacht.
Ja. 61. Minute, das 3-1 durch Niederlechner. Ich bin ja eigentlich kein Kenny-Fan, aber diesen Pass in den Strafraum und dann noch dieser Drehschuss von Niederlechner, der dann auch so ein bisschen ja glücklich unter dem Torwart durchrutscht, das war schon ein schönes Tor. Und da sage ich mal, da gebe ich Kenny gefühlt 70% an dem Tor. Das war toll gemacht, toller Ball, tolles Tor, toller Schuss und einfach ein schönes Tor. Auch ein bisschen aus dem Nichts.
Und das war es wahrscheinlich auch, warum er reingegangen ist. Ich glaube, da war Abwehr und noch unorientiert. Ich glaube, es war eine Standardsituation. Ein toller, tiefer Ball mit genau der richtigen Schärfe. Ich glaube, er brauchte gar nicht annehmen, der Niederlechner. Genau richtig. Und auch gar nicht mehr, ich glaube, der Verteidiger und Torhüter hat da noch mit einer Ballannahme gerechnet. Ich auch. Aber er macht es direkt aus der Drehung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Ball dann durchrutscht, weil er einfach nicht damit gerechnet hat. Aber da muss man auch sagen, wie gesagt, da war schon ein Stück Glück mit dabei. Aber Form schlägt klasse. Niederlechner hat, glaube ich, im Moment einfach einen Mega-Lauf. Der hat Selbstbewusstsein, der versucht die Dinge. Und jetzt im Moment gelingen sie ihm auch, was ihm vielleicht am Anfang der Saison, obwohl er da auch viele tolle Szenen hatte, eben nicht gelungen ist. Und jetzt ist einfach das, ja, das Glück da. Manchmal ist es einfach so einfach. Es war einfach das Glück da und die Dinger fallen rein.
Ja, Glück war es vor allem beim 4-1. Nochmal Niederlechner. Also ich hättest du mich jetzt vor 5 Spielen gefragt, was glaubst du, wird Niederlechner noch was? Ich hatte ja schon ein paar Mal hier mal Zweifel geäußert. Also ich freue mich, dass es anders ist. Ich freue mich, dass ich mich geirrt habe. Ich freue mich für Hertha. Aber war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Aber du siehst, merkst richtig, wenn der Knoten mal platzt, dann gehen auch so Dinge ein, die dann aus der Drehung dann noch abgefälscht und trotzdem im Tor landen. Das, an so einem Tag geht dann sowas, was du sonst nicht hinkriegst. Was mir noch aufgefallen ist, Scherhand und Reese hatten, ich glaube, in der zweiten Halbzeit teilweise die Seiten getauscht. Das hat Hertha gut getan. Und dann sind wir vielleicht auch schon so ein bisschen bei Scherhand, der jetzt zum ersten Mal in der Startelf war. Ich meine, wir sind noch nicht beim Resümee, aber wie hat denn der euch gefallen?
Also wenn Mario nicht will, ich habe immer den Eindruck, alle warten, dass ich was sage oder Mario wartet, dass ich was sage, um mir dann zu sagen, du siehst es ganz genauso. Also wir können das gerne so weitermachen, Mario. Dann versuche ich mich mal mit einer Einordnung. Scherhand, ich gebe zu, ich stehe ihm kritisch gegenüber. Ja, seine Einstellung, wo ich die Schlüsse eben aus seiner Körperhaltung und vor allen Dingen auch aus meiner Sicht viel zu laschen und wenig intensiven Defensivarbeit, was ich heute auch wieder in mehreren Szenen beobachtet habe, ich gebe zu, weil ich wahrscheinlich auch besonders darauf achte, geärgert habe, hat er heute wirklich sein offensives Potenzial gezeigt und in dem Punkt, wo Winkler jetzt zuletzt vielleicht ein bisschen glücklos, vielleicht auch ein bisschen körperlich matt, man darf ja nicht vergessen, wie jung diese Spieler alle noch sind, ein bisschen glücklos agiert hat, hat er diesmal wirklich offensiv sehr viel Drive reingebracht. Gerade die Vorlage eben zum 5-1 war ein richtig toller Lauf mit einer tollen Flanke, starker Abschluss von Reese und dann reingekämmert von Kenny. Eine tolle Aktion von allen Beteiligten. Hat er Werbung für sich gemacht. Wir haben ja dann gesehen, Winkler wurde wieder ausgewechselt oder nicht gewechselt, weil wir hatten unser Kontingent erschöpft, musste das Feld zum Schluss, kurz vor Schluss verlassen. Es sah nicht gut aus, jedenfalls nicht so, dass man hoffen kann, dass er am Mittwoch oder am nächsten Wochenende wieder dabei ist. Mit der Visitenkarte heute, allerdings mit einer deutlich gesteigerten Defensivleistung, die es gegen den HSV braucht, kann er sich vielleicht auch Hoffnung auf einen Einsatz am Mittwoch machen. Und ich wünsche ihm A, noch mehr Fortune vorne und B, verdammt nochmal, er muss nach hinten Verantwortung übernehmen. Dieses Rumgeschlappe und nebenher traben, wenn der Gegner den Ball hat, das macht mich wahnsinnig von so einem jungen Spieler, der in die erste Mannschaft drängen will, da will ich mehr sehen. Da bin ich wirklich, wirklich, wirklich genervt. Und das sind so die zwei Seiten, die ich so bei Scherhand wahrnehme. Aber heute offensiv ein super Spiel, defensiv, naja.
Um jetzt nicht zu sagen, ich sehe das genauso. Na klar, aber er ist ja ein Stürmer. Ne? Also von daher sind natürlich die offensiven Merkmale natürlich die dann ausschlaggebend sind. Mich hat es gefreut, dass er ja, wenn er in den letzten Spielen nochmal eingewechselt wurde, am Ende zum Teil auch nochmal richtig ordentlich Tempo gebracht hat. Also ich erinnere mich da noch an Lattenschüssen und wo Torwart nochmal so sensationell hält, da wo er ein bisschen unglücklich agiert hat. Also am Ende des Spiels hat er immer nochmal ordentlich für Power sorgen können. Und von daher fand ich es eigentlich ganz gut, dass er dann mal die Chance hatte, auch von Anfang an zu spielen und dann auch in einem Heimspiel. Und von daher ja, freut mich auch natürlich, dass er als junger Spieler auch so eine gute Entwicklung mitmacht und dass er auch ja, das Vertrauen und den Raum kriegt dann vom Trainer, dass er dann am Ende hier dann auch in der guten Leistung zurückzahlen kann. Und ja, wie gesagt, die Alternative hatten wir ja schon eingangs besprochen. Wer hätte stattdessen spielen können? Breviak oder Tabakovic und Niederlechner. Und jetzt haben halt im Prinzip die drei dann in Summe gespielt und der Breviak kam dann erst als Ersatzspieler. Dann würde ich sagen, dann waren am Ende tatsächlich aber auch die drei Besten halt von Anfang an auf dem Platz.
Ich finde, ich will nicht sagen, die Kritik an Scherhand, was das Defensivverhalten betrifft, das mag so sein, aber ich weiß nicht, ob es jetzt der Punkt ist, der für mich der wichtigste ist. Mir ist Scherhand vor allem als jemand aufgefallen, der mit Elan und mit Dynamik vorne was bewirkt hat. Ich fand, wenn man jetzt fragt, hat er seinen Startelf-Einsatz, hat man gesehen, dass das berechtigt war? Kann man sagen, das kann man nochmal machen? Hätte ich gesagt, ja, das war jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich habe ihn ganz auf die Dumme als ein sehr belebendes Element wahrgenommen. Und ich denke, er kann im Grundsatz zufrieden sein. Hier und da, naja, klar, in der Defensive, dass das nicht immer optimal ist, das sehe ich ihm dann nach und dass es an anderer Stelle manchmal dann doch noch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand ist. Aber ich sag mal, er wird vielleicht auch wie andere Spieler ja vor ihm mit mehr Einsätzen sich steigern und mit diesem sich mit den Männern messen auch immer besser werden. Und vielleicht braucht er mehr davon. Also ich fand, das war in Ordnung, was er da gemacht hat. Für mich Spieler des Spiels kann er nicht sein, aber ich fand, das war schon sehr ordentlich. Ich habe hier noch notiert, 33.097.000 Zuschauer. Ist natürlich keine große Kulisse, aber ich finde für Elversberg an einem arschkalten Tag im Olympiastadion, ich finde das okay.
Ja, das finde ich auch. Also ich meine, wenn man überlegt, wo Elversberg liegt und wenn die müssen irgendwie alle nochmal nach Hause, da kann man eh nicht erwarten, dass die da irgendwie schon 20.000 Zuschauer mitbringen. Berlin ist natürlich immer eine Reise wert für alle, die nach Berlin kommen wollen. Aber ich denke, für diesen Gegner und ist das eine ordentliche Kulisse. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf die Spieler zu sprechen kommen. Wir reden hier über Spieler und ich glaube, der wichtigste Spieler heute oder der, über den man eigentlich sprechen müsste, wäre eigentlich der Gächter, oder? Also in der ersten Halbzeit unglücklich da, am ersten Tor quasi irgendwie mit beteiligt oder der vermeintliche erste Tor. Und dann macht er selber das 2-1, glaube ich, ne? Nee, das 1-1 und dann bereitet er das zweite Tor vor. Und dafür, dass er ja nun quasi nur reingekommen ist, weil der Leistner verletzt war, finde ich, hat er also als junger Kerl ein ordentliches Spiel gemacht. Und
das 1-0 hat er gemacht.
1-0, genau. Also von daher denke ich, sollten wir über den mal vielleicht reden. Also junge Talent und ich glaube, der hat das sehr ordentlich gemacht.
Ich werfe mal noch einen anderen Namen rein, den, glaube ich, Mario, du ganz am Anfang mal erwähnt hast. Das ist so ein bisschen untergegangen, vielleicht auch unter dem Eindruck der zweiten Halbzeit, wo Elversberg offensiv gar nicht mehr stattfand. Aber was der Tag Ernst hier abgeliefert hat, das fand ich extra klasse. Also diese Doppelchance, wo unmittelbar in der Fünferbox zwei scharfe Bälle auf ihn geschossen werden. Gerade der zweite war eine richtige Parade mit dem Fuß. Das war sensationell. Der hat eine wirklich fantastische Entwicklung genommen. Ein großer Rückhalt, finde ich, strahlt eine große Ruhe aus. Man merkt wirklich, wie wohl sich auch seine Abwehrspieler vor allem fühlen, wie stark er mittlerweile auch verbal dirigiert und da präsent ist. Also das, da an dem Spieler habe ich wirklich sehr, sehr große Freude. Einer der wenigen Spieler, vielleicht sogar der einzige, in Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, Andi, dem ich heute wirklich ein fehlerfreies Spiel attestieren würde. Bei fast allen gibt es positive, negative Ausschläge, aber Tag Ernst fand ich heute wieder überragend und auch wieder eine ganz tolle Geschichte und eine ganz tolle Entwicklung, mit der ich ehrlich gesagt und ja auch viele andere so nicht gerechnet haben. Deswegen da nochmal mein Plädoyer.
Beim 1-1 macht er für dich keine unglückliche Figur?
Also ich hatte, mein Gefühl war es auch und klar kann man immer diskutieren, wenn du mit einer Rand dran kommst, war es dann vielleicht doch haltbar. Es gab eine Einstellung oder zwei Einstellungen, eine aus dem Rücken des Schützen und eine aus dem Rücken des Torhüters, wo man sieht, dass der Ball durch wirklich durch ein ganz dichtes Gedränge geht, mit ein bisschen Spin sich Richtung Knick verabschiedet, mit ordentlichen Bums geschossen, aus einer unübersichtlichen Situation. Aus meiner Sicht kein Torwartfehler. Manuel Neuer in Topform hält ihn vielleicht, ja, aber ich denke, das ist nicht das Niveau, über das wir hier sprechen müssen, wenn man sieht, wo der Junge herkommt. Wie man auch am Anfang der Saison noch gemerkt hat, dass er hier und da noch wirklich unsicher gewirkt hat. Und also ich für mich kein Torwartfehler, auf keinen Fall. Vielleicht eine leicht unglückliche Sache, aber ich würde ihm wirklich, ja, wirklich keine Schuld geben. Ich weiß nicht, für mich nicht.
Sehe ich auch so.
Sehr, sehr gut, Mario. Wir sind ein super Team. Also das machen wir jetzt immer so in dieser Runde. Ja. Ich hau hier einen Hot-Take rein, ja, und du gibst mir recht.
Ja gut, aber guck mal, Robert, wir reden hier über ein 5-1, wir sind eigentlich alle zufrieden, was sagen wir, kann ich jetzt schlecht sagen, also sie hätten irgendwie 20-1 gewinnen müssen, wenn sie die Fehler abgestellt hätten, aber in der Tat, ich war ja nun selber Torwart, ich weiß, dass das recht schwer ist und der schießt dann schon aus einer ordentlichen Entfernung, aber in der Tat, der geht durch so viele Beine, der hätte auch nochmal abgefälscht werden können, dann reden wir über eher unglückliche Situationen, wenn der dann reingeht. Aber ich denke auch, dass der sehr schwer zu sehen war und dafür war auch relativ straff. Und der schießt den fast aus dem Stand, darf man auch nicht vergessen. Also das ist auch schon eine gute Schusstechnik. Und vielleicht wollte er den auch genauso, dann hat er das auch tatsächlich geschafft. Und ja, vielleicht erhält man einen Neuer den oder einen Ter Stegen. Aber halt, wie du schon sagst, also mit 20 Jahren hat er eine super Entwicklung gemacht. Der ist also wirklich ein souveräner Rückhalt. Und ich kann mich jetzt, wir haben letzte Saison über den Christensen gesprochen, der eigentlich auch eine gute Saison gespielt hat, aber da waren immer mal 2-3 Sachen dabei, wo man sagt, oh, unglücklich und ja, junger Torwart, muss noch viel lernen. Ich kann mich bei dem Tjaak Ernst, wenn man jetzt von diesem Tor mal absieht, wenn man ja sagen würde, ja gut, okay, hätte halten können, da waren vielleicht noch 2 andere Szenen, wo er vielleicht ein bisschen mehr Glück den auch hält, aber von einem richtigen Fehler habe ich in dieser Saison von ihm noch nichts gesehen.
Ich staune ein bisschen, dass ihr jetzt nochmal so als gute Spieler oder als positive Beispiele von guten Spielern in diesem Match Ernst nennt und auch Gechter nochmal. Ich meine, ich kann verstehen, dass man sagt, mein Gott, nach dem Anfang dann vorne nochmal ein Tor zu machen, so gegenzuhalten und sich dann auch im Spiel noch zu steigern. Ja, das ist gut, gerade bei einem jungen Spieler ist es bemerkenswert. Aber ich finde, der Spieler des Spiels ist doch offensichtlich Niederlechner heute, oder? Um den kommen wir doch gar nicht rum.
Nein. Ja, aber ich dachte, den haben wir eingangs schon ausreichend gesprochen. Ja.
Ich wollte es nochmal betonen.
Dann können wir das dann eben. Ja. Vielleicht noch wirklich nochmal ein Wort. Ich glaube, er war letztens auch mal auf einer Pressekonferenz. In den Dokus sieht man ihn ja auch da als Wortführer in der Mannschaft. Ist ja, glaube ich, einer der ältesten Spieler. 200 Bundesligaspiele, das dürfte man auch nicht vergessen. Also das ist schon ein richtig gestandener Spieler, der auch als charakterlich vorangeht, der mich sehr mit seiner Reife beeindruckt hat. Ja. Vielleicht auch ein Spieler, an dem sich ein paar aufrichten können. Der am Anfang, fand ich, der Saison, er hat wirklich gute Szenen gehabt und hatte eben ein bisschen Pech. Ja, also ich erinnere mich an eine Szene in Düsseldorf, da hat er zwei überragende Läufe, 2 Riesenchancen, die dann wirklich toll geblockt werden, da kann man ihm eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Da zaubert sie der Gegner raus den Ball, heute mit dem Selbstbewusstsein vielleicht, das er auch jetzt brauchte, mit diesem Lauf, den er jetzt hat, erzwingt er einfach das Glück und ich glaube, da können wir uns alle drüber freuen, ein richtiger Typ, wirklich ein Führungsspieler, du hattest irgendwo nochmal auf deiner Übersicht gefragt, fehlen uns Führungsspieler. Ich glaube, das ist einer, der nicht in seiner Lieblingsposition spielt, der sich aber defensiv aufreibt, Stichwort Offensive haben keine Defensivaufgaben, strikter Widerspruch. Ich glaube, da wird auch Paul fuchsig und scheißt ja auch immer den Reser auch an, der offensiv ja überragt, aber defensiv eben nicht. Das ist heute nicht mehr vermittelbar. Der erste Angreifer ist auch gleichzeitig der erste Verteidiger. Das muss von allen Spielern verlangt werden, das verlange ich auch von einem Rehse, das verlange ich von einem Scherhand und das lebt ein Niederlechner, wie ich finde, fantastisch vor, wie der sich da aufreibt und reinhaut, den Spielaufbau des Gegners stört, das ist sensationell, mehr davon. Also die jungen Leute, nehmt euch ein Beispiel daran, hier Danny Derry Scherhand, bitte, da ist ein Vorbild für dich, das will ich sehen als Fan und dann wird's gut.
Ich habe hier so schön aufgeschrieben, schlechte Spieler. Über Tabakovic haben wir uns schon unterhalten. Ich war ja jetzt nicht so angetan von ihm, aber das haben wir ja schon angesprochen. Deo fand ich teilweise schwierig. Gab es sonst noch was, wo ihr sagte, der ist ein bisschen untergetaucht oder da hätte man sich mehr gewünscht? Ich hätte jetzt, würde jetzt keinen extra sonst nennen wollen, aber ich bin da offen für andere Meinungen.
Ich finde, es ist diese Wechselhaftigkeit, die man auch in diesem Spiel wieder gemerkt hat, die uns halt auch so ein bisschen bremst, ne, wo wir merken, wenn es gut, wir sehen, was wir wirklich, wir haben wirklich richtige Qualitätsspieler im Kader. Spieler, die vielleicht die ganz wenige Vereine überhaupt nur im Kader haben, vielleicht in der Menge auch vielleicht nur ein oder zwei, wenn überhaupt. Und dann denkt man, Mann, da muss doch mehr gehen. Aber als Mannschaftsgefüge, sowohl die Führung, das als sich als Mannschaftsgefüge passt es noch nicht und dann jeweils die einzelnen Spieler, sowohl die Top-Spieler als auch mit mehr Verständnis natürlich die jungen Spieler, haben noch doch noch relativ große Leistungsschwankungen. Wenn man diese Amplituden ein bisschen zurückfahren könnte, diese Ausschläge, insbesondere nach unten hin, dann ist noch was drin in dieser Mannschaft. Ja, ich will hier nicht das böse A-Wort in den Mund nehmen, sondern ich will einfach noch gute Spiele sehen und ich glaube, die Mannschaft kann sich
meinst
noch
du
verbessern.
Aufstieg oder Abstieg?
Ja, das ist nee, dass ich das Thema, ich denke, das war eine Sorge von mir, das gebe ich zu. Das ist doch jetzt mit Blick auf die gezeigten Leistungen doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Nein, ich habe tatsächlich den Aufstieg vorher gemacht, weil ich will es nicht verhexen, weil wir alle starren wie gebannt. Das geht mir ja auch so, da kommt ja auch der Frust aus diesen Unentschieden her. Du starrst wie gebannt auf die Führenden, misst die Punkte, die den Abstand hat nach jedem Spieltag, nach jedem Unentschieden und bist frustriert und bist genervt. Das geht mir ja auch so. Ich kann mich dem ja auch nicht erwehren. Natürlich wünsche ich mir eine Rückkehr von der Hertha, aber ich habe einfach das insgesamt das Gefühl, dass das für diese Mannschaft als Ganzes und für auch noch für einzelne Spieler, von denen ja sehr, sehr viele ganz neu sind und auch viele sehr jung, einfach noch zu viel verlangt und ich hoffe auf weitere Besserungen, auf weitere Stabilisierung und dann können wir vielleicht noch ein Wörtchen mitreden und so wie Paar das wie gesagt, der große Seher, ich finde, der hat ein gutes Ziel ausgegeben, wenn wir Weihnachten noch träumen können, dann war es eine gute Hinrunde. Wir haben jetzt ein Spiel in Kaiserslautern, einen Tabellennachbar, nicht weit weg von uns. Lautern immer wahrscheinlich ein schwerer Gegner auswärts. Und dann zu Hause Osnabrück. Ja, jetzt bin ich mal arrogant, wo wir, denke ich, uns schon das Ziel setzen müssen, das zu gewinnen. Wenn wir jetzt noch das Spiel in Lautern gut gestalten, vielleicht sogar, da würde mir sogar jetzt vor dem Spiel, sage ich es einfach mal, einen Punkt reichen, und dann zu Hause gegen Osnabrück gewinnst, dann bist du vielleicht 6, 7, 8 Punkte weg von der Aufstiegszone. Und da fühle ich mich dann von Paul mitgenommen und sage, na, das kann man noch träumen. Das ist nicht außerhalb jeglicher Realität, in einer Rückrunde 8 Punkte aufzuholen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir doch im Plan. Ja, dann sind wir doch im Soll und dann ist es vielleicht sogar ein bisschen besser gelaufen, als zumindest ich es mir vorgestellt habe.
Mario, jetzt ist der Robert gerade gewechselt von schlechten Spielern zu Perspektivfragen. Du kannst dir jetzt überlegen, was du dazu darauf antworten möchtest, worauf und ob du ihm beipflichten möchtest.
Ja, ich werde es jetzt nicht sagen. Die Situation, also wenn man es jetzt mal objektiv betrachten möchte oder postpessimistisch oder optimistisch so rum betrachtet wurde, haben wir 2 Punkte gut gemacht auf die Führungsduos da oben, ja, St. Pauli und Hamburg. Die haben nur unentschieden gespielt, aber erst realistisch betrachtet, also bis auf St. Pauli haben die Mannschaften alle da oben schon Stärken und Schwächen gezeigt. Ja, Holstein Kiel ist Zweiter, da haben wir halt gewonnen. Ja, sicherlich auch, bin ich ein bisschen glücklich mit dem Elfmeter nachher. In Hamburg, da haben wir im Hinspiel mit dem 3-0, das war eine unterirdische Leistung, da können wir vom Glück reden, dass wir nur 3 gekriegt haben, können uns jetzt revanchieren im Pokal. Die sind aber auswärts unwahrscheinlich anfällig, die Hamburger. Düsseldorf haben wir im ersten Spiel der Saison auch unglücklich verloren. 1-0 hätte man auch unentschieden gestalten können. Da haben wir in Greuther Fürth zu Hause, haben wir die 5-0 quasi nach Hause geschickt. Jetzt haben wir gegen Elversberg auch gewonnen, in Hannover einen Unentschieden geholt. Und die anderen Mannschaften darunter, die sind einfach Mannschaften, die musst du eigentlich gewinnen. Gegen Wiesbaden, das war der zweite Saisonspiel, da unglückliche Nachspielzeit, holst du mal so auch einen Punkt. Und dann bin ich dann am Ende des Tages auch beim Trainer, der dann sagt, okay, wenn wir Weihnachten irgendwo da oben stehen, wo wir drin schnuppern können, dann ist das tatsächlich auch machbar. Und es ist gerade in dieser Saison tatsächlich machbar. Für mich ist die einzige Mannschaft, die in der zweiten Liga über allen steht, ist St. Pauli, weil die wirklich einen überragenden Fußball spielen und Ich habe jetzt das Spiel am Freitag nicht gesehen, habe nur im Beitrag gelesen, dass das 1:2 für die Hamburger SV dann auch nur aus dem Nichts fiel. Und wenn das nicht fällt, dann gewinnen die das Spiel natürlich dann auch noch. Und dann sind die schon durch. Ja? Dann haben die auch mit Abstand meisten Punkte. Aber wir könnten immer noch, der Dritte kann ja auch noch aufsteigen im Relegationsspiel. Mit dem Abstieg, denke ich, werden wir nichts zu tun haben. Da bin ich bei Robert, aber nichtsdestotrotz mit der jungen Mannschaft am Ende des Tages, wenn man oben dran schnuppert und die Mannschaft das Gefühl hat, wir hätten es schaffen können oder wir waren dicht dran, dann ist das für mich auch eine gute Ausgangssituation für durchaus eine zweite Jahr in der zweiten Liga. Ich muss mit der jungen Mannschaft nicht aufsteigen und insbesondere dann, wenn man dann feststellt, dass man dann doch am Ende des Tages die Reife nicht hatte. Und wenn man sich denn die jungen Spieler anguckt und die Höhen und Tiefen und die Schwankungen der Saison haben wir ja gerade sehr ausreichend besprochen, dann wird in der ersten Liga noch viel mehr bestraft als in der zweiten Liga. Und von daher bin ich auch dann eher bei der längeren Perspektive zu sagen, wir wollen schon leistungsmäßig so weit wie nach oben kommen und auch an der Leistungsgrenze spielen. Wir wollen schön Fußball spielen, wir wollen unsere jungen, eigenen, talentierten Spieler damit einbinden. Und dann ist es vielleicht tatsächlich am Ende des Tages so, wenn man sich den Mut und die Zuversicht holt, dass man bis zum Schluss oben mit dabei war, dann ist es für mich ausreichend gut, wenn wir dann am Ende auch Fünfter oder Vierter werden. Das würde mir völlig reichen. Und dann hat man in der nächsten Saison mit einer gefestigten Mannschaft vielleicht auch mehr der Möglichkeit, die eine oder andere Position tatsächlich dann nochmal mit den Mitteln, die wir dann zur Verfügung haben, irgendwie noch zu verstärken. Und dann im zweiten Jahr dann vielleicht tatsächlich als Aufstiegsfavorit dann mit ins Rennen zu gehen.
Ich finde, das ist ein sehr geerdeter und ein sehr realistischer Blick auf Hertha BSC. Da gehe ich voll mit. Ich bin mir allerdings auch bewusst, wenn Hertha BSC nicht aufsteigt, und wir können ja jetzt nicht von einem Wiederaufstieg ausgehen, so wie du es eben beschrieben hast, ein Mann wie Rehse, ob der dann noch zu halten ist, ob der dann noch ein zweites Jahr bei Hertha BSC spielen wird, der ja einfach auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, so wie er bei uns ist. Ich hoffe, dass wir den dann nicht verlieren werden, unter dem Motto, es ist zwar realistisch, dass man nochmal so ein Übergangsjahr in der zweiten Liga hat, aber auch er hatte ja mal andere Planungen. Also da habe ich im Hinterkopf immer so ein bisschen Sorge und so ein bisschen Angst, diesen Spieler zu verlieren, den ja nun jeder mag und den der Hertha unheimlich weiterhilft. Und das sind eigentlich Spieler, mit denen du dann in einem Folgejahr auch aufsteigst, weil die gehören mit zu den Leistungsträgern. Also ich hoffe, dass wir das nicht irgendwann mal bedauern, dass der so erfolgreich war oder so erfolgreich ist, wie er sich jetzt in dieser Saison präsentiert hat. Ich würde gerne nochmal zusammenfassen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig aufgeschrieben. Robert, du hattest mir vorher gesagt, ich hatte mich an einer Stelle in den Notizen verschrieben. Ich habe jetzt Hertha mit 21 Punkten auf Platz 8. Auf dem dritten Platz sind es 7 Punkte Abstand. Auf dem 16. Platz sind es 5 Punkte Abstand. Also ein bisschen Fantasie ist da. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich ganz gerne den kleinen Ausblick machen. Und der fängt am Samstag an, am Mittwoch, am 6. Dezember mit dem DFB-Pokalspiel zu Hause gegen den Hamburger SV. Ich will jetzt nicht sagen, das wichtigste Spiel des Jahres, aber für mich ist es echt das Highlight. Also ich würde lieber in Kaiserslautern verlieren und dafür gegen den Hamburger SV gewinnen, um im Pokal zu bleiben, als andersrum. Ich meine, normalerweise wägt man sowas nicht ab, man will beides gewinnen, aber ich glaube, das kann Hertha unheimlich helfen, finanziell nochmal irgendwo in einem Wettbewerb zu sein, wo man noch mehr Perspektive hat. Ich freue mich auf dieses Spiel und ich hoffe nur, dass Hertha da weiterkommt.
Ja, absolut. Also ich sehe genauso Highlight des Jahres, wenn man so will. Und auch, ich finde, es ist eine glückliche Fügung der Auslosung. Das ist ein machbarer Gegner, also auf hohem Niveau. Und wie gesagt, die Hamburger stehen noch nicht umsonst da oben, aber sind halt gerade auswärts anfällig. Und von da sollten wir unsere Chance auch suchen. Also 3-0 jetzt zum ersten Spiel ist, glaube ich, für mich nicht mehr der Gradmesser. Ich würde sagen, beide Mannschaften sind etwa gleich stark mit unterschiedlichen Ausprägungen. Aber ich sehe schon, dass wir dann durchaus eine realistische Chance haben, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Und ich hoffe natürlich, ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden. Und idealerweise schon in 90 Minuten und nicht noch über Verlängerung und Elfmeterschießen. Das ist ja dann immer unglücklich. Das tut mir immer leid, wenn man am Ende des Tages wegen so verschossenen Elfmeter nachher ausscheidet, insbesondere für den Schützen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, ausverkauftes Haus. Hamburger werden auch alle hier noch da sein. So ein schönes Nikolaus-Geschenk für die Herthaner, ausverkauft im Haus. Volle Kassen und die Chance, in die nächste Runde zu kommen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob der Paul muss den Jungs nichts erklären. Die wissen alle, was die Stunde geschlagen hat. Und natürlich, ich hat erst überlegt, ob ich ins Stadion fahre, aber ist mir dann doch für den Mittwochabend dann ein bisschen zu spät, je nachdem, wann das Spiel dann auch zu Ende ist mit Rückreise etc. pp. Werde ich es dann vom Fernseher genießen und ja, mache mir eine Flasche Bier auf und werde dann auf unsere Hertha anstoßen und hoffen, dass wir dieses Spiel, ich sage es mal, 3-0 gewinnen.
Ja, steile Thesen hier. Ich habe mal eine Frage, Mario. Du hast gesagt, ausverkauftes Haus. Zeichnet sich das tatsächlich ab an dem Mittwochabend? Bringen die Hamburger auch so viel mit? Ich meine, die müssen ja irgendwie, wie damals Dresden, so 30.000, 35.000 schon mitbringen für ein ausverkauftes Haus. Ich weiß nicht, habt ihr da was gehört? Gab es da schon eine Wasserstandsmeldung?
Eine Prognose kenne ich nicht, aber ich weiß ja sonst immer, wenn Hamburg in Berlin gespielt hat, dass sie auch immer mit 20.000, 25.000 gekommen sind. Und für die sind ja genauso wichtig, vor Weihnachten da nochmal Status zu setzen. Also ich denke, die Mannschaften sehe ich etwa auf Augenhöhe und denke schon, dass die Hamburger, die ja auch Fußball bekloppt sind, in Anführungsstrichen, die haben ja auch bei sich immer volle Hütte in Hamburg, auch immer 55.000, dass da die Leute natürlich auch gerade in Berlin, dass sie hoch motiviert sind, ihre Mannschaft da zu unterstützen. Also ich glaube mal einfach, dass das aus, also oder vielleicht wenigstens 65.000.
Ich denke auch, also ob es ein ausverkauft ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Da weiß ich nicht, ob es da schon Zahlen gibt. Aber dass es eine volle Hütte wird und eine besondere Stimmung, allein darauf kann man sich doch schon freuen.
Ja. Ich bin ein bisschen sauer auf den DFB. Ich weiß gar nicht, hatten wir das im Podcast, glaube ich sogar, wo ich gesagt habe, geiles Spiel, volle Hütte, genau wie ihr es auch sagt, und Live-Spiel im Free-TV. Und der DFB hat das nicht gemacht. Ich bin enttäuscht. Ja. Also weiterkommen, Hertha, dann haben wir eine ganz gute Chance, in der nächsten Pokalrunde live im Free-TV zu kommen. Ich werde es in Köln gucken, mit der Sektion Kölsch in der Stammkneipe. Freue ich mich schon sehr drauf, mal wieder ein Live-Spiel da im Kreise der Exil-Herthaner in Köln gucken zu können. Und ja, ich gebe mich da gar keinen Prognosen hin. Ich habe irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Ich nenne es mal ein 50-50-Spiel, ist es auf jeden Fall. Das habe ich aber auch vor Mainz gedacht und dann wurde es eine relativ klare Sache. Hoffen wir, dass es diesmal auch wieder in unsere Richtung entwickelt. Hoffentlich braucht man nicht so viel Fußballglück und Spielglück wie heute. Ich glaube, das haben wir erstmal für eine Weile aufgebraucht.
Das heißt, du guckst das Pokalspiel in Köln gegen den HSV?
Ich guck das Pokalspiel in
Köln. Das ist witzig. Also grüß die erstmal von mir.
Werde ich machen, ich gerne.
Ich weiß nicht, ob sie sich an mich noch erinnern können.
Sicher.
Ich war im letzten Spiel gegen den Hamburger SV in Köln und habe das da mitgeguckt. Und das hat mich ein bisschen gerettet, weil wir an dem Tag ja so furchtbar schlecht gespielt haben. Ich glaube, wir haben da auch noch 4-0 verloren. Ich hoffe, dass du einen ganz anderen Tag da erlebst. So oder so, du wirst in netter Gesellschaft sein, das kann ich dir
sagen. Das auf jeden Fall, darum geht's. Das macht auf jeden Fall, da freue ich mich schon sehr drauf. So oft kann ich das leider nicht abbilden, aber jetzt am Mittwoch passt es und ich freue mich schon tierisch drauf. Und ich hoffe, die Jungs, manchmal haben sie ja so ein bisschen Schokosoße, wie Paul das immer sagt, in der Hose, gerade wenn die Hütte voll ist und das wichtige Spiel ist. Ich hoffe, dass sie diesen schlechten Trend, diese schlechte Tradition mehr und mehr hinter sich lassen können und da eine gute Leistung zeigen und mit Mut auftreten und mit Lust und zeigen, dass sie in diese Pokalrunde gehören und vielleicht auch verdient haben, eine Runde weiterzugehen. Mhm. Das will ich sehen, auch wenn es am Ende nicht klappen sollte.
Also 6. Dezember DFB-Pokalspiel zu Hause gegen HSV, 9. Dezember Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Wird ein schöner Tag für alle Hertha-Fans werden, die in Rheinland-Pfalz und Saarland wohnen. Da hat man ja normalerweise auch nicht ganz so viele Vereine. Da ist dieses Jahr die zweite Liga ganz angenehm. Und dann am 16. Dezember, das ist meines Erachtens letzte Spiel dieses Jahr, um 13 Uhr das Heimspiel gegen Osnabrück. Ich hätte noch einen Punkt, da habe ich euch jetzt in Anführungsstrichen nicht vorgewarnt. Habtet ihr die letzte Folge gehört? Ihr könnt ruhig auch Nein sagen.
Nein.
Ich habe sie, glaube ich, nicht gehört, nein.
Okay, dann hätte ich nämlich sonst ganz gerne eure Meinung nochmal gehabt. Ich hatte mich da ja mit dem Andreas unter anderem über den Benny Weber unterhalten und ich hatte da an einer Stelle ein Feedback bekommen, wonach wir in der letzten Folge etwas zu übertrieben positiv über die Leistung von Benny Weber gesprochen haben. Lag vielleicht auch an der Wortwahl, was kritisiert wurde. Und ich sag mal, Podcaster neigen ja immer dazu, sich selber zu überschätzen oder zu sagen, ich weiß alles, ich bin der Beste und so. Und das ist ja nun gar nicht meine Art. Also insofern wollte ich darauf heute nochmal eingehen. Also was mich jetzt betrifft, Ist es im Grundsatz so, dass ich also durchaus stehe dazu, was wir in der letzten Folge gesagt haben, und zwar insbesondere, wenn es um die Nahbarkeit und die Ausstrahlung von Benny Weber geht. Wir hatten ja auch sehr viel um Stimmung im Verein geredet und ich glaube, er ist einer, der Hertha unheimlich gut tut, und wir hatten dann auch über die Kaderzusammenstellung gesprochen und ich hoffe, dass das rauskam. Wir hatten ja auch da sehr positiv durchaus geredet, aber wir haben es auch relativiert. Ich hoffe, dass das nicht unterging oder dass wir das richtig formuliert haben, also zumindest für meinen Fall. Denn angesichts dessen, was Weber unter diesen schweren Rahmenbedingungen machte, also in Relation dazu, was man von ihm als Neuling im Amt überhaupt erwarten durfte, so war das von meiner Seite aus gemeint, dass wir da so angetan waren. Die Schwächen im Kader, die hatten wir in der Folge ja auch noch angesprochen, und das ist jetzt auch keinesfalls so, dass wir da den besten Kader der Liga haben, und die Tabelle spricht ja auch eine eindeutige Sprache, dass wir natürlich nicht ganz oben stehen. Ich hoffe, dass das so rüberkam, so war es zumindest von mir gemeint, und sollte das jetzt so schlecht einfach mal zuletzt schlecht formuliert gewesen sein, dann würde ich das hier auch ganz gerne nochmal richtig stellen. Also wie gesagt, falls das jetzt zu übertrieben positiv ankam, ich hoffe, dass es nicht dem Tenor der Folge entsprach. Hochjubeln wollten wir da keinen, also zumindest ich nicht. Für den Andreas kann ich jetzt nicht sprechen, aber auch er hatte es ja so ähnlich beschrieben. Das wollte ich noch nachschieben, dass man auch mal so ein bisschen Feedback gibt zu einer Folge, die man vorher hatte und was man da so alles von sich gegeben hatte. Jetzt habt ihr es leider nicht gehört, jetzt könnt ihr dazu nichts sagen, aber ich wollte es halt nochmal erwähnen. Habt ihr denn sonst noch was? Sonst sind wir nämlich eigentlich durch.
Ich glaube, wir waren ziemlich erschöpfend. Also ich fühle mich so, als hätte ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie geht's dir, Mario? Stimmst du mir zu?
Er traut sich nicht.
Ich sag jetzt nichts. Also ich möchte mal erstmal nochmal, Briebchen, vielen Dank, dass wir hier bei deinem Podcast mitmachen können und dürfen.
Immer
und
gerne.
Wir hatten in den letzten Jahren ja immer diesen Podcast genutzt, um uns sozusagen so ein bisschen die Seele frei zu sprechen über den Frust, über Dinge, die fast unmöglich schienen und was die Hertha alles wieder für schlechte Spiele geleistet hat, über welche Spieler wir uns ausgelassen haben, die dann ihre Leistung nicht bringen. Ist doch in dieser Saison, auch wenn es halt nur die zweite Liga ist, ist zumindest doch, aber ich glaube insgesamt sehr schön, dass wir, wenn du auch gerade Benny Weber ansprichst, dass insgesamt da jetzt eine Bewegung in Gang gesetzt wurde, die offensichtlich, und toi toi toi, Holz klopfen, mein Tisch ist aus Holz, dass das die richtige Weg ist. Auch der Weg von Karl Bernstein, da muss man ja überlegen, also ja, mit einem Präsidenten, der aus der Fankurve kommt, ein Ultra, das war ja alles sicherlich sehr schwierig zu interpretieren, was kann der, was will der, will er sich da nur positiv ins eigene Licht oder sein Licht da sozusagen dann nur rausstellen, oder hat er wirklich eine Idee, eine Strategie? Und ich sage mal so vorsichtig, es scheint aufzugehen, und so viel Hoffnung, und die Pflanze müssen wir mal gießen und pflegen und hegen, aber offensichtlich mit der Idee, viele eigene Talente in die Mannschaft einzubauen, mit dem richtigen Trainer, die diese Dinge jetzt auch voranzutreiben, und da kann man über Paul, ich meine, es gibt ja keinen anderen Fußballbekloppten in Berlin, der das immer wieder tun würde, wie der Paul, und der so mit, so also eng ist mit dem Verein, und wo die ich glaube, die Fans würden ihm alles verzeihen. Und von daher ist es immer schön, dass wir jetzt in dem Podcast tatsächlich über positive Dinge sprechen können. Wir reden jetzt hier darüber, ob der Scherhand nochmal in eine Links- oder Rechtsseite hätte machen können, um den Ball ins Winkel zu schießen, ob der Ernst vielleicht eine Fingerkuppe länger hätte gebaut sein können, um den Ball um den Pfosten zu lenken. Das sind alles so Kleinigkeiten. Insgesamt der Trend stimmt, und es macht Spaß, mit euch darüber auch zu sprechen, und motiviert mich natürlich als Herthaner durch und durch, dann positiv in die Zukunft zu gucken.
Ja, das sind Themen bei einem 5:1, das sind fast Luxusfragen, ne? Oder absolut, Luxusprobleme. Absolut. Ja, das stimmt. Wobei, jetzt kann ich mir fast eine Spitze nicht verkneifen. Bisher habe ich das immer nicht so groß erwähnt, aber weil du ja auch so erwähntest, man war sich so ein bisschen unsicher mit Bernstein am Anfang und so. Also wenn es um wirkliche Wichtigtuerei geht, dann brauchst du, glaube ich, im Moment nur in die Bild-Zeitung gucken und über jemanden nachlesen, der Sneakers verkauft und unbedingt bei Hertha Präsident werden willst. Also da hast du dann das, bei Hertha Präsident werden will, da hast du dann ein Beispiel für Wichtigtuerei. Das geht mir absolut im Moment tierisch auf den Sack. Ich sag das normalerweise nicht so, aber jetzt, das musste mal raus.
Ja.
So, jetzt habe ich uns wieder in die Sackgasse geredet. Ja.
Ich wollte jetzt dir nicht zustimmen, das aber auch auf mich zustimmen.
Ein gutes Ende. Tu dir selbst einen Gefallen, lies sowas nicht. Ja, halt das von dir fern. Das ist mein Tipp.
Ich habe das immer ignoriert.
Und ich wollte noch dem Mario.
Um dem keine Bedeutung zu geben, aber ja, jetzt muss das mal raus.
Ja, das hat man gespürt, es ist raus. Und ich hatte den Einstieg verpasst, weil es hat ja in dir gebrodelt, das hat man ja gemerkt. Aber ich wollte wenigstens ganz zum Schluss nochmal sagen, Mario, was du gesagt hast, ich bin 100% deiner Meinung.
Ah, super, endlich mal.
Aber ihr kriegt doch Geld dafür, ihr bezahlt euch doch gegenseitig.
Du rückst ja nichts raus hier, ja?
Nee, woher?
Von den Merch-Einnahmen, ich will das gar nicht wissen hier.
Ja, habe ich welche?
Ich weiß gar nicht, ob du das in dem Podcast noch bringen kannst oder willst oder ob du den herausschneidest, aber ich habe ja mal so einen hegen Wunsch, dass wir die jetzt immer hier in dem Podcast beteiligen, ob wir uns nicht alle nochmal physisch sehen. Und ich habe ja letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, das letzte Spiel der Hertha ist jetzt hier in Osnabrück, das ist bei mir für eine halbe Stunde mit der Bahn entfernt. Mich bietet sich das an, entweder alle ins Stadion zu fahren oder bei mir auf der Terrasse zu gucken. Also wer immer da zuhört und mitmachen will, der kann sich ja gerne dann über dich an mich wenden und dann sehen wir zu, dass wir dann das letzte Spiel der Saison in Osnabrück vielleicht dann mit einem vierten Platz feiern.
Ich komme da gerne drauf zurück, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass da nicht 300 Leute bei dir sind.
Natürlich, so ist das schon zu
verstehen. Es ist vielleicht als kleine Werbung, es ist tatsächlich der Pfingstsonntag, Spiel. Und das ist schon terminiert, fest, weil letzter Spieltag und der nächste Tag ist ja frei. Als kleine Werbung, so nebenher.
Also ich war bisher bei wenig Spielen, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auch kein Spiel mehr schaffen. Und ich werde mir das auf jeden Fall versuchen, nochmal zu merken und nochmal aufzuschreiben, dass ich das anpeilen kann. Nee, ich glaube, dann war's das. Danke. Und wenn ich jetzt nicht heute das alles noch nachschneiden müsste, wäre ich eigentlich total entspannt und freue mich über ein 5-1. Super. Das war's, glaube ich, für heute, oder?
Dann wir entspannen für dich mit, Andi.
Super. Dann
vielen Dank. Trost, ne?
Vielen Dank an euch und hau he.
Danke dir, Andi. Hau he.
Exil-Herzhörner Podcast.